Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wie geht es Ihnen mit dem aktuellen Gefangenenaustausch? Ich bin tatsächlich total froh über die Freigelassenen aus Russland und Belarus und ich habe Bauchschmerzen, wenn ein in Deutschland verurteilter Mörder offensichtlich maßgeblicher Teil der Verhandlungsmasse gewesen ist. Damals auf der Glienicker Brücke in Berlin zwischen BRD und DDR ist das anders gewesen. Da sind vor allem Agenten gegen Agenten ausgetauscht worden. Und den historischen Überblick hat Robert Kindler, Historiker am Europa-Institut der Freien Universität Berlin mit dem Schwerpunkt Geschichte Ost- und Mitteleuropas. Guten Morgen, Herr Kindler.
Einen schönen guten Morgen.
Diese Vergleiche, die tauchen ja gefühlt in jeder Schlagzeile auf. Sind denn diese Vergleiche Ihrer Meinung nach aus historischer Sicht berechtigt?
Selbstverständlich insofern, als dort Menschen ausgetauscht worden sind. Aber da hört es eigentlich auch schon auf, weil was wir hier sehen, im Unterschied zur Situation vor allen Dingen in den 1980er Jahren auf der Glienicker Brücke, die Sie angesprochen haben, ist das hier keine reziproke Angelegenheit, sondern hier sind nicht Agenten gegen Agenten ausgetauscht worden, sondern man könnte sagen, Agenten und Mörder gegen Geiseln und auch gegen Oppositionelle, also gegen Menschen, die im eigenen Lande politische Veränderung bewirken wollten. Insofern liegen die Vergleiche nahe, sind aber aus meiner Sicht überwiegend doch die Unterschiede hier.
Inwieweit teilen Sie die Befürchtung, der Westen macht sich erpressbar?
Ich glaube, der Westen macht sich hier erpressbar. Das ist völlig klar. Putin hat oder die russische Seite hat in hohem Maße, wenn man so möchte, Menschen, die inhaftiert werden könnten. Man denke hier etwa an Journalistinnen und Journalisten westlicher Medien, die noch in Russland tätig sind, die möglicherweise unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet werden und dann zu einem Objekt möglicher Austauschangelegenheiten werden könnten. Klar gibt es da diese Gefahr.
Gibt es denn für die Erpressbarkeit auch historische Vorbilder, zum Beispiel aus dem Kalten Krieg?
Für die Erpressbarkeit so direkt würde ich das, glaube ich, nicht sehen. Was wir aber sehen können, ist natürlich, dass auch im Kalten Krieg etwas stattgefunden hat, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Dass nämlich insbesondere die USA auch vereinzelt versucht haben, Dissidenten aus der Sowjetunion herauszubekommen. Etwa bei dem letzten großen Austausch auf der Glienicker Brücke, als Natan Scharansky, ein später in der israelischen Politik sehr prominenter Akteur, auch Teil dieses Austauschs Paket gewesen ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit historischen Analogien und Vergleichen kommen wir nicht unbedingt weiter. Ich glaube, es führt zu wenig, immer zurückzuschauen, weil der Kalte Krieg zeichnete sich ja auch dadurch aus, dass beide Seiten bis zum gewissen Maße verlässlich miteinander umgehen konnten und wussten bis zum gewissen Maße, wie die andere Seite sich verhalten würde. Und das ist doch etwas, was in den letzten Jahren stark erodiert ist. Möglicherweise versucht die russische Seite hier jetzt aber so etwas wieder aufzubauen und zu zeigen, guckt, mit uns kann man verhandeln, wir sind verlässliche Verhandlungspartner.
Ist das so ungefähr die einzige Analogie, die Sie zulassen würden?
Es kamen einem natürlich noch andere Analogien in den Sinn. Also eine ganz zentrale ist sicherlich die Tatsache, dass wir es hier bei diesem Austausch mit Personen zu tun haben. Ich denke etwa an Ilja Jaschin oder an Herrn Karamusa, die gar nicht ausgetauscht werden wollten, die in Haft saßen, die unter wirklich äußerst prekären Bedingungen inhaftiert gewesen sind in russischen Gefängnissen, die aber als Politiker, als politische Akteure sehr genau wissen, dass ihr Handlungsraum Russland ist. Und da kommen uns Analogien in den Sinn, weil auch prominente Dissidenten, denken wir etwa an Alexander Solzhenitsyn oder Lev Korpeljew, keineswegs interessiert daran waren, die Sowjetunion auf Dauer zu verlassen, sondern rausgeschmissen worden sind. Oder denken wir an Wolf Biermann, ja, der zwar nicht aus Haft, aber doch auch ausgebürgert worden ist und aus dem Land geworfen wurde, weil die Diktatur versteht, die Macht versteht, dass es besser ist, die Dissidenten und die Problemmacher außer Landes zu haben, als sie im Lande zu wissen.
Wo Sie das ansprechen, der russische Präsident hat sich ja mit einem Schlag der wichtigsten Nawalny-Unterstützer entledigt. Bekannter Oppositionspolitiker verstorben unter ungeklärten Umständen in der sibirischen Strafkolonie. Würden Sie so weit gehen und sagen, Putin hat in jeder Hinsicht gewonnen?
Putin hat sicherlich ein paar Punkte gemacht und hat doch jetzt einige Erfolge einfahren können. Wenn man sich die nochmal kurz vor Augen führt, ist das eine ganze Menge. Ne? Also es sind ja unterschiedliche Signale, die er sendet. Also zunächst mal ist er problemlos geworden. Ja? Diese Dissidenten waren sicherlich jetzt keine akute politische Gefahr, aber unter sich verändernden Bedingungen hätten sie das sein können. Im Ausland ist das schwieriger. Nach innen bringt es Putin sehr viele Punkte. Er kann sich inszenieren als sozusagen paternalistischer Beschützer. Er sendet ein Signal an den Geheimdienst. Ja, immerhin ist der sogenannte Tiergartenmörder Krassikow, ist ja ein FSB-Agent, wie wir jetzt genau wissen, und signalisiert also an seine Leute, wir lassen euch nicht zurück. Loyalität zahlt sich auch aus. International kann sich Putin profilieren als Verhandlungspartner, ja, der auch zeigt, mit mir kann man oder mit der russischen Seite kann man direkt verhandeln. Wir sind verlässlich, wir halten unsere Absprachen. Und es ist ein Signal natürlich auch an Belarus, ja, dass sich sozusagen in der Hierarchie nochmal klar zurückgestellt fühlen darf. Das sind alles sehr große Punkte und Aspekte, die von Wichtigkeit sind. Inwieweit das auch einen Nachteil hat für Putin, das wird man sehen. Also zur Stunde fällt es schwer, wenn es jetzt nur um das politische Spiel geht, ihn nicht als den Sieger zu sehen. Gleichwohl muss man natürlich, und das hatten Sie in Ihrer Anmoderation ja auch angedeutet, natürlich muss man und soll man sich sehr freuen für jeden und jede, die hier freigekommen ist. Das ist großartig für diese Menschen, und man kann auch für andere Inhaftierte nur hoffen, dass da Mittel und Wege gefunden werden, auch noch weitere Leute rauszuholen. Das moralische Dilemma gleichwohl bleibt bestehen.
Der größte Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg. Wir haben versucht, das hier in Deutschland von Kultur genauer einzuordnen, zusammen mit Historiker Robert Kindler vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.